Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Schmale Silhouette, kurze Haare, schwingende Kleider mit sehr raffinierten Ausschnitten. So stelle ich mir die Berlinerin der 1920er Jahre vor. Und dass das so ist, liegt auch an einem neuen Buch von Uwe Westphal, Journalist und Autor. Er hat sich mit der Modemetropole Berlin zwischen 1836 und 1939 beschäftigt und ist jetzt in der Lesart zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Untertitel Ihres Bandes deutet die Richtung an, in die sich die international sehr erfolgreiche Branche später entwickelte, nämlich Entstehung und Zerstörung der jüdischen Konfektionshäuser. Fangen wir mal mit der Entstehung an. Wie haben sich diese Unternehmen überhaupt etabliert?
Die Voraussetzung für die doch später große Zahl von jüdischen Unternehmen in dem Berliner Bekleidungsgewerbe war eigentlich eine Gesetzgebung, die Napoleon durchgesetzt hat, nämlich die Freigabe der Gewerbebetriebe auch für jüdische Gewerbetreibende um 1812. Dazu kam, dass aufgrund unendlich vieler Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung in osteuropäischen Ländern, die einen Zustrom dann Richtung Berlin hatten. Berlin entwickelte sich immer mehr zu einer wirklichen zentralen Stadt. Und dann gab es darunter auch sehr viele jüdische Schneider, Geschäftsleute, die gesagt haben, wir steigen jetzt in diesen Bereich ein. Das war 1836.
Und die waren dann natürlich sehr innovativ. Können Sie uns denn, Herr Westphal, einen typischen Unternehmer des 20. Jahrhunderts skizzieren? Was waren das für Leute?
Es waren Leute, die zwei große Talente hatten. Erstens war es großes Wissen über die Schneiderei, über die Schnittmusterentwicklung. Zweitens sehr viel Bewusstsein und Ahnung hatten über Stoffe, Materialien. Und letztlich wussten die auch sehr gut, wie man eben ein Geschäft aufbaut, das durchaus auch größere Produktionszahlen erzielen kann. Das war etwas, was wiederum dazu führte, dass die konfektionierte Mode, eigentlich eine Mode nach standardisierten Maßen hergestellt, das gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab Maßbekleidung. Die Schneider, deutsche Schneider machten. Aber dass man gesagt hat, so wie wir das heute kennen, Größe 36, 38, 44 und so weiter, das gab es ja damals nicht. Und das haben jüdische Firmen, jüdische Schneider entwickelt, ein Schnittmustersystem. Und danach wurden dann standardisierte Maße weiterentwickelt. Und daraus entstand eigentlich eine seriell gefertigte Kleidung. Das waren ja Start-ups. 1918 gab es natürlich eine Zäsur, es gab eine große Inflation und die Unruhen waren da. Und Berlin hatte aber wiederum einen großen Zulauf von Fremden, von Ausländern, die nach Berlin kamen, die auch diese Stadt erst zu dem gemacht haben, was es war, nämlich eine kulturelle Metropole. Die Mode hat in diesem Zeitraum es verstanden und gerade die Modedesigner, sich tatsächlich auch mit der Kultur, der Kunst, der Architektur und allem, was da war, auch auseinanderzusetzen. In der Akademie der Künste in Berlin gab es 10 Modedesigner, die dort Mitglied waren. Undenkbar war das bis zu diesem Zeitpunkt.
Verblüffend auch.
Absolut, ja, weil einfach diese Symbiose von Kultur, Bekleidung, Mode, Theater, Kunst, die ging zusammen. Es gab 3-mal pro Jahr neue Kollektionen. Und das war natürlich etwas, was dann auch in den großen Warenhäusern auch entsprechend angepriesen wurde. Große Firmen waren einfach Nathan Israel, Hermann Gerson, Valentin Mannheimer. Das waren eigentlich die Galionsfiguren. Und dann gab es unendlich viele andere, die alle um den Hausvogteiplatz ihre Firmen angesiedelt haben und sehr stark eigentlich für das wirtschaftlich prosperierende Berlin dann auch zuständig waren.
Das ist auch etwas, was man aus Ihrem Buch erfährt, anhand von Fotos und Zeichnungen, wie lebendig die Gegend um den Hausvogteiplatz war. Nun ist es fast überraschend, sich zu vergegenwärtigen, dass das ganze Jahr dann umschlug. Wann passierte das? War das genau mit der Machtergreifung Hitlers oder deuteten sich die Umbrüche schon vorher an?
Es gab antisemitische, antijüdische Ausfälle, auch in den 20er Jahren, aber die bekamen nicht die Bedeutung. Das ging in der Tat los, wie Sie sagen, mit der Machtübergabe an Adolf Hitler. Am 1. April 1933 gab es die ersten Boykotte von jüdischen Bekleidungsfirmen und Geschäften. Und dann ging es eigentlich sukzessive los, dass immer mehr der Kreis, der um diese jüdischen Gewerbebetriebene gezogen wurde, und man darf nicht vergessen, es waren 2700 in Berlin. Die Berliner Modeindustrie hatte fast 98.000 Beschäftigte, war demzufolge eine der größten Industrien in Berlin. Und das war natürlich etwas, womit dann die Nationalsozialisten versucht haben, diese Branche eigentlich für sich zu übernehmen und haben sukzessive die jüdischen Firmen rausgeschmissen aus diesem Kontext, in dem sie wirklich über Traditionen gearbeitet haben. Und das war natürlich drastisch zu sehen. Bankkredite wurden gesperrt, Zulieferungen wurden gesperrt. Alles diese Faktoren, die spielten eine wichtige Rolle. 1936 hatten schon über 800 Firmen Berlin verlassen, jüdische Firmen, sind nach England, nach Holland, nach Frankreich gegangen. Und das dramatisierte sich dann noch mehr.
Sie schildern, Uwe Westphal, wie schwierig es dann auch ist, für die Firmeninhaber überhaupt an ihr Vermögen zu kommen. Was mich jetzt sehr wundert, wenn Sie sagen, es sei so prosperierend gewesen und so ein wichtiger Industriezweig auch für die Stadt, warum es dann keine Proteste gab von den Zulieferern und von all denen, die ja auch an dieser Branche hingen, die daran angebunden waren, also Stofffabrikanten oder auch die Angestellten, die Näherinnen. Sie haben ja viele Zeitzeugen in Ihrem Buch, die zu Wort kommen. Kam es nicht zu kritischen Reaktionen auch von Seiten der Stadt?
Überhaupt nicht. Das ist das Erstaunliche und das zeichnet auch die Bekleidungsindustrie in Berlin so ein bisschen aus. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad war gerade mal bei 8%. Mhm. Das liegt aber auch daran, weil sehr viele Heimwerkstätten da waren. Und die gab es ja schon 30, 40 Jahre vorher. Das heißt, Berliner Mode wurde in den Außenbezirken Berlins in den Heimwerkstätten produziert. Und man kann durchaus sagen, 95% von Frauen, die miserabel bezahlt wurden. Das heißt, es gab kaum Interessensvertretung. Dazu kommt aber noch, dass die ganzen Stofflieferanten, die da waren, auch die Deutschen, haben natürlich auf Staatsaufträge spekuliert. Und haben sich demzufolge sehr zurückgehalten, sich dort politisch nur in irgendeiner Weise zu äußern. Diese Art des Opportunismus, die hat ja weiter angehalten, noch bis nach dem Krieg.
Wie sah dann die Mode aus, diese zurückgebliebene Mode von den deutschen Firmen, jenseits der Soldatenuniformen und was dann so angefertigt wurde?
Es wurde Mode angefertigt. Das Drastischste, was ich gefunden habe, war in einem polnischen Archiv, dass es sogar einen Modesalon Auschwitz gab. Den haben die Nationalsozialisten und die Leiter dieses Konzentrationslagers eingerichtet. Da waren 24 Frauen drin. Die haben für die Nazi-Elite erstklassige Mode produziert.
Da zeigt sich der Zynismus dieser Situation damals.
Ja, aber Huckepack zudem ging natürlich, dass zum Beispiel große deutsche Firmen wie Josef Neckermann, das wird vielen nicht mehr bekannt sein, ich glaube, die Firma gibt es gar nicht mehr, dass die natürlich auch da drauf gesprungen sind und diese deutschen Modefirmen, die es dann gab, es gab ja keine jüdischen Vertreter mehr da drin, die haben ihre Mode in den Zwangsarbeitslagern produzieren lassen. Das war schon eine bittere Ironie.
Sie schildern ja, Herr Westphal, auch die Situation, die die Voraussetzung ist für Ihre Recherche. Wie kommt es, dass dieses Thema so unterbelichtet ist? Haben Sie dafür eine Erklärung? Passt das nicht, diese Brutalität, auch zum Genre der Mode?
Die Frage, die Sie mir stellen, die stelle ich mir in der Tat schon gut 25 Jahre. Ich habe das immer wieder versucht herauszufinden. Ich habe mit fast allen Vertretern der Verbände, der Interessensorganisationen gesprochen. Bis heute zum Fashion Council Germany, die ja für die Fashion Week in Berlin auch zuständig sind. Es gibt eine gewisse, wenn man es positiv sagt, eine Laissez-faire-Haltung. Es wird nicht darauf geachtet, was deutsche Mode eigentlich ausgemacht hat, auch historisch, welchen Anteil die jüdischen Modeschöpfer hatten. Das ist etwas, was sich Paris, was sich London überhaupt nie erlauben kann. Die referieren immer wieder zurück auf ihre Vergangenheit. In Deutschland fängt die Gegenwart der Mode vielleicht 1948, 50 an. Es gibt keine Bereitschaft, tatsächlich auch zurückzugucken, welchen Anteil die Bekleidungsindustrie, die deutsche Bekleidungsindustrie, auch an der Konfiszierung von jüdischem Eigentum hatte und nicht zuletzt auch am Mord von zigtausenden Beschäftigten in der Berliner Bekleidungsindustrie. Das wird ausgeschnitten. Es ist ein Kartell des Schweigens, was dort besteht.
Dieses Schweigen wird jetzt durchbrochen von Uwe Westphal. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es ging um Modemetropole Berlin 1836 bis 1939, Entstehung und Zerstörung der jüdischen Konfektionshäuser. Erschienen ist der Band im Henschel Verlag mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen. 271 Seiten kosten 23,99 €.